Sphärraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.
Hallo Anna.
Hallo Markus.
Anna, ich weiß ja, dass du nicht in der Großstadt wohnst, aber wenn du, wenn du vor der Wahl stehen würdest von zwei Großstädten, nämlich Köln und Berlin, worauf würde deine Wahl fallen?
Schwierige Frage. Also ich muss sagen, ich mag Köln total gerne. Ich bin hier super viel unterwegs. Köln ist einfach total herzlich, offen, hat super viele schöne kleine Ecken. Aber ich mag Berlin auch wirklich gerne. Also ich habe noch nicht so viel von Berlin gesehen, aber die Ecken, die ich kenne, sind auch total schön, total unterschiedlich. Viele schöne Erlebnisse, Konzerte und so weiter als Erinnerung. Also ja, beides so ein bisschen.
Ja, geht mir tatsächlich auch so. Also ich mag auch die Berliner Art. Ich glaube, viele werden da ja nicht so richtig warm mit, so ein bisschen dieses Schnoddrige oder so. Aber ich mag Berlin schon gerne. Ich lebe ja in Köln, bin aber eine Zeit lang immer so ein oder zweimal im Jahr in Berlin gewesen mit meiner jetzigen Frau, so über verlängerte Wochenenden. Und dann haben wir uns immer andere Stadtteile rausgepickt, wo wir uns da eine Wohnung gesucht haben und dann ein bisschen uns nur diesen einen Kiez angeguckt haben. Und ich finde, das hat halt was total Reizvolles, ne? An vielen Ecken auch so unperfekt und das mag ich total, total gerne. So diese Kombination, man sieht das Alte noch, es gibt aber auch Neues und wenn das gut gemacht ist, finde das schon toll. Also kann mir da auch beides gut vorstellen. Ich mag beide Städte.
Verstehe ich total. Also Köln und Berlin einfach. Und das passt auch ganz gut zu unserem heutigen Gast, denn ihr Unternehmen kommt zwar aus Köln und sie ist auch hier schon lange unterwegs und eine der aktiven Wohnungsentwicklerinnen beziehungsweise das ganze Unternehmen. Und die Rede ist von der WVM, denn sie baut neben dem Heimatmarkt hier in Köln noch an einem zweiten Standort und das ist Berlin.
Genau. Und angefangen hat das, wie eine gute Start-up-Geschichte eigentlich, da fängt immer alles in der Garage an. Bei der WVM war es ein Dachgeschoss in Köln, das im Jahr 1992 ausgebaut worden ist. Und das ja, war der Anfang für ein Unternehmen, was jetzt seit 30 Jahren als Bauträger und als Projektentwickler am Markt aktiv ist, hat heute 130 Mitarbeiter oder sogar mehr als 130 Mitarbeiter. Und in den 30 Jahren hat das Unternehmen ja, so roundabout 5000 Eigentumswohnungen gebaut oder saniert.
Und unser Gast heute ist eine der Geschäftsführerinnen, Erika Werres. In dieser Position ist sie seit 2021, war aber davor bereits als Projektsteuerin und Leiterin der Planungsabteilung für die WVM tätig. Sie hat selbst in Berlin Architektur studiert. Und da können wir sie gleich mal fragen, wie für sie der Städtevergleich Köln-Berlin ausfällt.
Genau, dann würde ich sagen, wir holen sie genau dafür jetzt mal vors Mikro. Mein Name ist Markus Gerhards, ich bin Programmleiter Immobilienwirtschaft im Rotonda Business Club.
Und mein Name ist Anna Sebizek, ich bin Pre-Marketing-Managerin bei Jung. Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur.
Hallo Markus, hallo Anna.
Hallo Erika.
Hallo.
Schön, dass du heute bei uns bist. Wir hatten gerade schon unseren persönlichen Köln-Berlin-Vergleich und haben so ein bisschen überlegt, wofür unser Herz eigentlich schlägt. Wie sieht das denn bei dir aus? Du hast da ja auch eine spezielle Verbindung.
Die habe ich tatsächlich, sowohl beruflich als auch privat. Ich habe in Berlin studiert, habe da lange Jahre auch gelebt. Ich finde Berlin super spannend. Aus Projektentwicklersicht, warum sind wir nach Berlin gegangen? Der Berliner Markt ist einfach viel größer und internationaler. Und Berlin und sein Umland bietet für Projektentwickler einfach viel, viel mehr, also große Grundstückschancen. Köln als alte Römerstadt ist einfach begrenzt, das weiß man. Wenn man dann noch lagespezifisch sich nur auf eine Seite des Rheines immer fokussiert. Und auch politisch ist es natürlich momentan so, dass nicht mehr Baulandflächen ausgewiesen werden. Also tummelt man sich auf den Restflächen, ehemalige Industriebrachen und so weiter. Das sind aber auch Flächen, die immer erst nach Konvertierung, eine Konvertierung durchlaufen müssen. Und das sind eben auch lange Zeiträume. Also wir sind aktuell im Lindgens-Areal ja unterwegs. Das ist der Mülheimer Süden, ein Teil des Mülheimer Südens. Da sind wir im 10. Jahr der Baurechtschaffung.
Das ist schon Wahnsinn, ne? Ja. Also gestern hatten wir Veranstaltungen in Stuttgart und da haben sich die Stuttgarter darüber aufgeregt. Da war jemand, der hat als Beispiel gehabt 2,5 Jahre. Und dann stand ich da und habe gedacht, ich weiß gar nicht, worüber, ich kenne aus Köln ganz andere Zahlen. So,
ja, das ist richtig. Also in meiner beruflichen Laufbahn, und ich bin seit 2001 im Job, habe ich noch kein VUP-Verfahren in diesem Zeitraum begleiten dürfen. Das war immer länger. Also wenn es in der Theorie um 18 Monate geht, das habe ich noch nicht erleben können, leider. Ja. Unser Bauen und auch die Gesetzeslage ist einfach sehr, sehr, sehr komplex geworden und ist, glaube ich, auch in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden.
Ja.
Also immer neue Fachdisziplinen, die hinzukommen. Und ja, die sind sauber abzuarbeiten. Mhm. Und das ist die Herausforderung.
Dann sind wir eigentlich schon mittendrin, ne? Ich würde aber gerne noch einmal auf so einen Punkt in Berlin zurück. Das finde ich ja immer ganz spannend. Du hast gesagt, das ist natürlich ein Riesenmarkt. Ist vielleicht insofern dann auch ein bisschen einfacher, weil es mehr Grundstücke gibt, weniger Konkurrenz vielleicht. Aber wie erlebt ihr denn? Berlin ist ja gerade beim Wohnungsmarkt ein total heißes Pflaster. Also mit den ganzen, ich sag mal, Deutsche Wohnen enteignen und was man alles kennt. Vor ein paar Wochen war der Tag der Immobilienwirtschaft. Da ist man traditionell ja beim Reingehen wieder beschimpft worden aufs Gelände. Habt ihr so Erfahrungen in Berlin auch gemacht oder seid ihr davon gar nicht betroffen?
Da muss ich sagen, da sind wir weniger von betroffen, weil unser Produkt ist ja sozusagen das Teileigentum, nicht der Mietwohnungsbau. Ja. Das heißt, wir bieten die Chance, dass Menschen etwas für ihre Altersvorsorge zum Beispiel tun können. Also ich sag mal, 80% unserer Kunden sind die Eigennutzer. Mhm. Die sagen, was zahle ich eigentlich hier Miete? Ich habe ein bisschen was geerbt oder vor 2-3 Jahren gab es wirklich gute Finanzierungskonditionen. Mhm. Das heißt, wir bieten ja den Menschen die Möglichkeit, Vermögen zu bilden. Und von daher sind wir, also erleben wir das nicht so krass.
Okay, das ist ja gut.
Mhm. Ja. Jetzt sind wir schon etwas genauer auf Köln und Berlin eingegangen, aber auch überregional kann man ja sagen, dass es wirklich wie ja eigentlich eine Vollbremse war für Projektentwickler, Bauträger, die ganze Branche. Wie habt ihr denn auf diese Veränderungen reagiert?
Mit Bauen.
Okay.
Tatsächlich. Also natürlich haben wir Anfang 2022 alle unsere Grundstücksentwicklungen und Projektentwicklungen bewertet, neu bewertet. Die Prognosen angepasst hinsichtlich der Kapitalkosten, hinsichtlich der prognostizierten Verkaufserlöse. Und dann haben wir sozusagen Kassensturz gemacht und haben festgestellt, dass wir das in den Margen verkraften können. Also wir haben tatsächlich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt Gewinnmargen abgeschrieben, gedanklich.
Ja.
Ist ja immer so, diese Haltung, habe ich etwas verloren oder habe ich es noch gar nicht gehabt?
Mhm.
Und wenn man die Haltung einnimmt, ich habe es ja noch gar nicht gehabt und ich starte jetzt mit dem Neuen, dann ist das auch oftmals mental gesünder und motiviert, dann eben zu sagen, okay, dann tritt man dafür an. Also wir haben alle unsere Baustellen aufgemacht. Wir sind mit dem Jahresergebnis für die Mitte des Jahres von 24 sehr zufrieden. Also ich glaube, die Zahlen für Köln waren in 23, dass es nur in Summe für eine Millionenstadt 168 Neubauwohnungen gab, also die verkauft worden sind.
Mhm.
Und das sind natürlich Zahlen und die haben wir jetzt schon zur Mitte des Jahres getoppt. Also wir alleine als WVM in den Verkäufen. Ja, nee, wir haben laufende Baustellen. Tatsächlich, wir sind in die Krise gegangen und haben gesagt, wir bauen aber. Wir sind die, die bauen. Ich weiß, dass wir da nicht so viele haben, die auf dieses Pferd mit aufgesprungen sind. Also es bleibt abzuwarten, was dann, wie es in 25 aussieht.
Mhm.
Ich hoffe, dass wir auf die richtige Karte gesetzt haben.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall eine sehr mutige Herangehensweise. Und was wir bisher auch viel von unseren Podcast-Gästen schon gehört haben, ist genau diese Denkweise, die Herausforderungen, die gerade bestehen, vielleicht auch als Chance zu sehen. Und so würde ich das jetzt bei euch auch etwas einordnen, dass ihr sagt, komm, wir stecken nicht den Kopf in den Sand und sagen eben, was wir alles verloren haben, sondern wie du beschreibst, okay, was hatten wir eigentlich tatsächlich vielleicht schon? Ne?
Genau, das ist die richtige Herangehensweise, dass man sagt, oder es gibt den schönen Spruch von unserem Gesellschafter, der immer sagt, ich habe das Grundstück ja nicht bei Zalando gekauft. Ich kann es nicht zurückgeben. Das heißt, man muss gucken, was macht man damit?
Mhm.
Und ja, wir können zum Glück sagen, dass die Gewinnprognosen so üppig waren, dass wir, wenn man sie mit den steigenden Kosten, mit den Zinskosten, mit den geringeren Erlöserwartungen neu aufstellt, dass es dann immer noch verträglich ist.
Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, was macht ihr dann mit dem Grundstück? Würdest du sagen, da hat sich auch was an euren Produkten verändert oder auch an den Anforderungen der Kunden?
Ja, die Herausforderung ist ja immer, dass Projektentwicklung, wir hatten eben das Thema Zeit, das ist ja wie ein schwerer Dampfer. Also ein Kurswechsel bedarf ja Monate der Nacharbeitung oder des Vorlaufs. Das heißt, zum Zeitpunkt der Krise oder dem Start der Krise hatte man ja Projekte schon anentwickelt oder Bauanträge gestellt. Wir haben das gemacht in Berlin, tatsächlich auch Bauanträge nochmal neu gestellt, weil zum Beispiel die Wohnungen zu groß waren. Wir gesagt haben, aufgrund der Marktlage, die Wohnungen müssen kompakter werden. Das kann man sich aber nicht in jedem Fall leisten. Also wir haben das wirklich Projekt pro Projekt begutachtet und dann geschaut, hier macht es Sinn. Auch so ein Thema der Energiekonzeption von Neubauten. Da ist ja unheimlich viel passiert in den letzten 2,5 Jahren. Und da muss man einfach wissen, bevor sie mal einen Bauantrag stellt oder so eine Energiekonzeption, die wird in der Leistungsphase 3 ausgearbeitet und dann stellt man einen Bauantrag. Das heißt, wenn man dann möchte, das nochmal sozusagen zurück auf los und sagt, okay, Neubau soll mit 100% erneuerbaren Energien funktionieren, dann geht man in Teilen zurück auf los und muss da eine neue Konzeptionierung erstmal antreten. Das kostet Geld, das kostet Zeit und das muss man eben pro Projekt sich anschauen. Aber das haben wir in Teilen gemacht.
Ja. Und habt ihr daraus abgeleitet, dass ihr heute, also du hast das Thema Energieversorgung angesprochen, von vornherein anders plant? Oder ist das, wie du gerade gesagt hast, also das grundsätzlich?
Das ist grundsätzlich so. Da waren wir schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt der Meinung, dass wir weg müssen vom Gas. Also bevor überhaupt der Ukraine-Krieg losging. Und eines unserer, finde ich, Leuchtturmprojekte ist das in Köln-Ehrenfeld, die große Sobelrater Straße, wo wir mit der Abwärme des Hauptsammlers vom Bickendorf und Ehrenfeld, Abwasserkanal, die Wärme entziehen und daraus unsere über 240 Wohnungen beheizen.
Wow. Okay.
Und der Strom, das ist ein grüner Strom, der ja dann eben die ganzen Wärmepumpen und so weiter antreibt, der wird in Teilen selbst produziert über Photovoltaik. Und in Teilen dann dazu gekauft, aber aus Windkraftenergie. Also über so eine Kooperation mit der Naturstrom. Und diese Konzeptionierung, die haben wir in 2019 gemacht. 2019, 2020.
Wie viel Vorlauf das hat.
Und wir stellen jetzt im Sommer, also Ende diesen Monats, ist der Rohbau fertiggestellt. Das ist also 6 Jahre später. Und das ist eben, ja, diese Vorlaufzeiten, die bedarf es in Zeiten von gestiegenen Zinskosten. Der Projektentwickler, der ist ja mit einem Invest auf der Uhr sozusagen, läuft der die ganze Zeit. Und da ist es immer, da muss man sehr genau hinschauen, wo macht es Sinn, nochmal eine extra Runde zu drehen, die, egal ob jetzt ein Fachingenieur irgendwas anfasst, erstmal Zinsen kostet.
Ja. Habt ihr denn im Moment die Erfahrung durch die schwierige Marktlage, die es ja jetzt hat, dass es für euch, so wie ihr aufgestellt seid, leichter ist, an neue Projekte zu kommen? Oder habt ihr überhaupt neue Projekte, neue Grundstücke ankaufen im Fokus? Oder seid ihr jetzt so, dass ihr sagt, jetzt machen wir erstmal das, was wir haben? Und bei dem Zeithorizont sind wir damit ja auch erstmal noch ein bisschen beschäftigt.
Tatsächlich, das letzte Projekt haben wir, zwei Projekte haben wir in 22 noch angekauft. Da war gerade Ukraine-Krieg ging los, ne? Ich glaube am 24.02.22. Ja. Die zwei Projekte hatten wir im März und April angekauft. Auch da ist es ja so, das sind lange Vorlaufzeiten, da ist man in Verhandlungen. Also sagt man irgendwann, die Projekte sind. Dann haben wir eigentlich bis dato heute nichts mehr angekauft. Wir hatten einen Ankaufsstopp. Ganz bewusst, weil wir gesagt haben, wir konsolidieren, wir gucken, was wir haben. Unsere Bücher waren voll. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt in Köln und Berlin in Summe mit der Gruppe mehr als 1,2 Milliarden Volumen an zu verkaufen, also zu entwickeln, zu bauen und dann zu verkaufen, sodass wir gesagt haben, wir nutzen jetzt die Zeit, gucken auf unsere internen Strukturen und versuchen, das, was wir haben, bestmöglichst eben durch die Krise zu kriegen. Aktuell ist es so, aber man soll nicht über ungelegte Eier gehen. Wir gucken nach vorne, wir sehen Dämmerung und Morgendämmerung am Horizont. Das heißt, wir machen Planungen dafür, dass wir sowohl in Berlin als auch in Köln dieses Jahr wieder Projekte ankaufen werden.
Ja, ist ja für die Wohnungsmärkte an den Standorten, glaube ich, auch total wichtig, weil wenn man sich überlegt, dass wir ja eigentlich schon vor der Krise zu wenig gebaut haben und jetzt alle auf die Bremse treten, was passiert denn dann in 5 Jahren? Da kommt ja gar nichts mehr auf den Markt oder in 4 Jahren oder so.
Ja, genau deswegen sagte ich ja eben, wie haben wir auf die Krise reagiert? Mit Bauen. Hm. Aber man muss sich das eben auch leisten können. Ja. Muss man sehr wohlbedacht, gewählt die Projekte in den Fokus stellen, die eben sicher sind und in Teilen von sich von Projekten auch, wenn man kann, lösen, die eben dann, die nicht mehr wirtschaftlich umsetzbar sind. Geht nicht immer, manchmal geht das. Mhm. Mhm.
Sich das leisten können ist auch ein gutes Stichwort, wenn wir nochmal genauer auf das Thema nachhaltiges Bauen eingehen. Wir erleben das häufig, dass dann dieser Zwiespalt entsteht zwischen, ja, Nachhaltigkeit wird ganz groß geschrieben, auch insbesondere am Anfang der Projekte, und in späteren Phasen tritt das Thema dann immer weiter zurück. Es soll Hauptsache billig sein. Wie begegnet ihr dem Thema denn?
Da muss ich sagen, dass man sich am Anfang des Projektes darüber Gedanken machen muss, wer soll der Abnehmer sein? Also ganz klar ist es, dass wenn man für institutionelle Anleger entwickelt und baut und an die auch verkaufen will, muss man gewisse Zertifizierungen heutzutage mitbringen. Nachhaltigkeitszertifizierung. Das ist im Gewerbebau, ist das schon länger so und auch bekannter. Im Wohnungsbau weniger, aber gibt es ja auch diverse Zertifizierungen. BREEAM, TGNB, welche Standards auch immer. Bei dem Eigennutzer, und das ist die WVM, ich hatte ja eben gesagt, ich glaube über 80% ist so ungefähr die Quote, ziehen die Menschen selber ein, die gucken tatsächlich auf eine Finanzierbarkeit. Auf eine Finanzierbarkeit. Und solange der Kredit nicht so viel zinsvergünstigter wird, sagen die, weil irgendeiner muss es ja zahlen. Entweder der Endkunde, der Investor, irgendeiner muss die Nachhaltigkeit zahlen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, auch jetzt jüngst, weil wir in Projekten ja hin und her gedreht haben. Zuerst hieß es, mit Gas kann man gar nicht mehr verkaufen. Dann haben wir Energiekonzepte aufgestellt, 100% erneuerbaren Energie. Dann waren aber nachher der Wärmeendpreis so teuer, dass der Vertrieb gesagt hat, da kriege ich doch keine einzige Wohnung mehr verkauft, weil sozusagen die Nebenkosten nachher zu teuer sind. Also das ist ein schmaler Grat. Da muss man schauen eben, für wen soll das Produkt sein? Und dann stellt man sich als Projektentwickler auch so auf. Ich bin der Meinung, die Wirtschaftlichkeit für alle Beteiligten muss im Fokus stehen. Und wenn es wirtschaftlich darstellbar ist, dann kann man auch eine Nachhaltigkeit von A bis Z durchziehen. Die Nachhaltigkeit wird ja immer nur dann, bleibt ihr auf der Strecke, weil es am Ende zu teuer wird. Und entweder es wird subventioniert. Es gibt zum Beispiel, Sie können für Quartiere Wärmenetzplanung sich fördern lassen und auch den Ausbau. Das ist ja vom Bund gewollt, dass eben die Energiewende kommt. Und es ist bekannt, dass das eben nur gemeinsam funktioniert. Aber gefördert werden nur sozusagen Wohnanlagen ab 100 Einheiten. Das heißt, haben Sie nur 99 Einheiten, kriegen Sie keinen Cent Förderung. Das ist unsinnig, meiner Meinung nach. Wieder zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Warum bleibt es auf der Strecke? Weil es eben auch wirtschaftlich leistbar sein muss. Und wir leisten da gerne unseren Beitrag, tun wir auch. Aber die Wirtschaftlichkeit kann man nicht außer Acht lassen. Mhm.
Ich finde das spannend. Du hast es ja gerade beschrieben mit den 99 Wohnungen, mit der Förderung. Was sind denn so, also das wäre wahrscheinlich ein Beispiel, wo du jetzt sagen würdest, so, das müsste man zum Beispiel anpacken, wenn man dieses Thema nach vorne bringen will. Gibt es sonst irgendwie Themen, wo du sagst, das wäre eine totale Erleichterung oder das würde eben so einen Push geben, dass man solche Nachhaltigkeitsthemen zum Beispiel beim Bauen mehr erleichtert?
Ja, also wie gesagt, es ist das Thema der Finanzierbarkeit.
Ja.
Die Förderlandschaft, die ist ja auch mehr als unstetig. da kann man ja auch nicht drauf bauen. Zuerst wurden Neubau gefördert mit Förderzusagen, Standard 55er Standard, dann ist das wieder eingestampft worden. Und aktuell ist es auch so, selbst wenn Sie einen eher 40 Standard haben wollen, die Zinskonditionen, die sind auch am Markt angepasst. Das heißt, Sie können eigentlich wöchentlich neu berechnen, welchen Zinsvorteil hat er jetzt wirklich. Und wir hatten eben das Thema Projektentwicklung bedarf Zeit. Also eben nicht ein Brötchen, was man in einer halben Stunde backt, sondern ne, aufgrund der ganz vielen Fachdisziplinen. Das heißt, so ein bisschen Verlässlichkeit in der Förderlandschaft würde sicherlich helfen, Förderzusagen. Auch so Themen, dass so Förderungen, die zugesagt sind, da gibt es Verlängerungsoptionen, aber das ist auch ja nicht verlässlich. Ne? Sie laufen immer Gefahr, die Förderung zu verlieren. Und dass sozusagen im Bau sie heutzutage nicht mehr Bauzeiten verlässlich auch sagen können, weil ja. Lieferengpässe, Material, Fachkräftemangel, also das ist wirklich schwierig. Das ist da bis hin bis zu einer Bearbeitung von solchen Anträgen, die sind ja, das ist ja ein Wust.
Ja.
Also, das ist schon, das ist eine kleine Wissenschaft in Teilen. Also in Teilen wieder zurück zu dass es einfach wird. Ewig einfach. Nicht nur im Bauen, sondern das ist so ein Grundsatzthema. Ich glaube, das wird viel helfen.
Ja.
Eine Entbürokratisierung und ja, ewig einfach.
Ja, und wie lange redet man da schon drüber, ne? Dass man sagt, so, es muss weniger Vorschriften geben, damit das alles schneller geht. Es ist viel zu zerstückelt und kürzlich ein Gespräch gehabt, da meinte jemand, man muss sich ja eigentlich auch mal die grundsätzliche Frage stellen, ob nicht irgendwas falsch läuft, wenn das alles nur mit Förderung funktioniert. Da ist ja eigentlich schon offensichtlich ein Fehler im System. Weil so
ja, aber genauso ist es. Also wir haben aktuell ein Bauvorhaben, wo wir uns sehr genau anschauen, welches Energiekonzept verfolgen wir weiter. Wir sind gestartet mit 100% erneuerbaren Energien. Und das funktioniert aber nur, indem der Investor Baukostenzuschüsse gibt. Also wir arbeiten immer mit einem Energieversorger zusammen und diese Anlage wird dann über ein Contracting an die Enderwerber, sozusagen an die ETG übergeben. Und allein über den Energiepreis bekommt der Contractor oder der Energieversorger das aber nicht zurück. Das heißt, der Investor muss mit einem Baukostenzuschuss dazugehen und der muss eben so austariert sein in einer gewissen Höhe, dass wir nachher erreichen wollen, dass der Endkunde seinen Energiepreis einigermaßen marktgerecht zu anderen Energieträgern hat. Also wenn man das ins Vergleich zu Gas setzt, Sie wohnen wahrscheinlich in Eigentum mit einer Gasheizung, vermute ich mal. Meisten Fällen einfach
ja,
so.
Ja, ja.
Und da kann man sagen, dass das 50 Cent sind pro Quadratmeter Wohnfläche, während die erneuerbaren Energien sind sie schnell bei 2 Euro.
Das ist eine andere
Hausnummer. Jetzt kann man natürlich darauf setzen, dass das heute so ist und dass man aber dann, wenn die ganzen Gesetzeslagen ja kommen, das zahlen nicht mehr, aber 2040 oder 2045 gar kein Gas mehr. Klammer auf, die Frage ist, wie ist das überhaupt umsetzbar mit den ganzen Beständen, Klammer zu, aber was anderes, aber so, daraufhin läuft es ja hinaus. Also setzt man auf eine Zukunft. Man setzt heute auf die Zukunft und sagt, ich kaufe mir aber heute eine Wohnung in einer Anlage und dann bin ich safe für die Zukunft.
Mhm.
Ja, und das spiegelt sich dann ja in vielen Details wieder. Also wir waren gerade auch schon bei dem Thema nachhaltiges Bauen, auch im Sinne von Qualitäten und da dann vielleicht eben auch nicht auf das Billigste immer nur zu setzen, sondern auch da langfristig zu denken, um ja einfach gewisse Qualitäten zu schaffen.
Ja, für mich ist nur die Nachhaltigkeit nicht immer nur unbedingt, hat was mit Baumaterialien zu tun, sondern für mich hat das Thema Nachhaltigkeit gerade im Bereich der Immobilie was mit Nachnutzbarkeit, mit Nutzungsänderungsmöglichkeiten zu tun, weil die Immobilie, wie gesagt, 80 bis 100 Jahre, wenn nicht am liebsten noch länger, ja eigentlich überdauern soll. Und dann sind wir auch wirklich nachhaltig, weil Büros, die man nach 30 Jahren eigentlich komplett sanieren muss, sind meiner Meinung nach nicht nachhaltig. Das heißt, und das gilt eben auch für Wohngebäude, wie kann man die so konzeptionieren, dass sie eben generationsübergreifend funktionieren? Wie kann es sein, dass wir haben aktuell ein Gebäude in Poll, wo unten ein Rewe-Markt drin ist und drüben drüber Wohnung. Und da war es sehr spannend, sich zu überlegen, was passiert denn mit der Fläche im Erdgeschoss, wenn Rewe mal rausgeht? Hm. Wie ist dann eine andere Nutzbarkeit möglich? Das sind so ganz spannende Themen, die gehören für mich zum Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall dazu.
Absolut, ja. Also es sind immer verschiedene Ebenen, gerade auch die sozialen Komponenten oder was du eben angesprochen hast, wie sieht es denn dann wirklich in der Nutzung aus? Ne? Also wo liegen die Energiepreise dann? Wir können nicht nur sagen, grüne Energieversorgung in dem Sinne, sondern auch, wer bezahlt es am Ende? Wer kann es dann auch bezahlen? Das sind ganz viele Aspekte, die da reinspielen.
Ja.
Und eine Flexibilität, was du auch meintest, der Nutzung. Ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt, ne, wir sind in Ballungsräumen in Köln, ihr seid auch in Berlin, die Fläche ist knapp und da auch auf andere Konzepte zu gehen. Ne? Also zu sagen, ich wohne jetzt vielleicht mit meiner Familie, mit zwei Kindern irgendwie in der Wohnung, die Kinder werden irgendwann raus sein, dann brauche ich vielleicht diese Größe gar nicht mehr. Inwieweit kann das irgendwie atmen oder inwieweit kann ich mir, anstatt ich ein Gästezimmer habe, das vielleicht wochenendweise in meinem Objekt irgendwie dazu buchen oder einen Schreibtischplatz? Solche Konzepte, das fände ich nochmal interessant, inwieweit merkt ihr bei euren Kunden, also den Endnutzern, so veränderte Vorlieben oder Ansprüche? Also merkt man da die, keine Ahnung, also ohne Balkon bekommt man klar wahrscheinlich nichts verkauft, aber gibt es sonst irgendwie so Punkte, wo man sagt, die sind bereit, mehr auf solche Shared Services vielleicht zu gehen oder wollen die… Weiß nicht, was wollen die, was sie vielleicht vor 5 Jahren noch nicht wollten?
Also im Bereich des Wohnens, muss ich sagen, ist es nicht so. Der Endkunde sagt, my home is my castle, meine eigenen Wände und dafür bin ich zuständig. Da ist der Shared-Gedanke nicht wirklich vorhanden. So unsere Erfahrung. Also tatsächlich nicht. Im Gegenteil, wenn man sagt, ja, wir bieten da eine Fläche an, im Erdgeschoss kann gebucht werden oder so, dann heißt es immer, wer kümmert sich, wer hält sauber, ich nutze es doch gar nicht, muss trotzdem bezahlen, habe ich keine Lust drauf. Also das ist schwierig. Ich glaube, dass sowas nur in sogenannten Baugruppen funktioniert. Menschen, die sich wirklich in dieser Ideologie ja auch treffen und zusammenfinden. Das sind aber nicht alle. Das sind ja auch sehr in Teilen wahrscheinlich diskutierfreudige Menschen, vielleicht auch streitbare Menschen, die das aber auch irgendwie so können. Also im Bereich des Wohnens, würde ich sagen, ist unsere Erfahrung da gleich null. Also auch die Nachfrage wirklich ist nicht so. Was aber gleichwohl ist, wo wir es sehr stark sehen, und da finde ich, ist es auch richtig, ist im Bereich der Mobilität, also Parkplatz. Parkplatz oder überhaupt in der Tiefgarage und das Thema Sharing. Weil das muss man sich mal vorstellen, anders als vielleicht in Berlin. Ich finde, gut, Berlin ist auch größer, hat größere Straßen, andere Straßenräume. Aber da müssen Sie, wenn ein Neubau gebaut wird, meinetwegen in einer Baulücke, da muss gar keine Tiefgarage errichtet werden. Das ist ja in Köln anders. Ich bin schon froh, dass wir jetzt, glaube ich, seit Anfang letzten Jahres die neue Stellplatzsatzung haben. Das heißt, man kann in Teilen ja über ein Mobilitätskonzept nochmal auf ganz andere Stellplatzfaktoren kommen. Das war bis dato nicht. Das war wirklich grausam. Hm. Weil ich frage mich, was passiert mit den ganzen unterirdischen Tiefgaragen? Das ist ja ein wahnsinniger Flächenfraß. Thema Nachhaltigkeit.
Ja. Kosten.
Und Kosten. Und da, das ist schon etwas, was wir beobachten, dass wir sagen, ein Stellplatz, wenn zum Beispiel dass ein Mixed-Use-Objekt ist mit Gewerbe und Wohnen, dass man sich da intelligente Systeme überlegt, wie man zum Beispiel auch ein Parkplatz-Sharing anbietet. Weil ich fahre morgens mit meinem Auto zur Arbeit und dann steht das Ding die ganze Zeit leer und kann vielleicht anders genutzt werden und kriegt darüber noch eine Einnahme oder wie auch immer man das regelt. Ja, ja. Die Herausforderung ist immer nur, das sind alles gute Konzepte, man muss die in so eine rechtliche Struktur ja gießen können. Das ist so ein bisschen die Herausforderung.
Das ist ja, glaube ich, an vielen Stellen so. Ja. Ne? Auch wenn es um Solar auf dem Dach geht, ne, ist man dann gewerbeinfiziert und solche Themen, da steckt der Teufel im Detail.
Richtig, ja, genau. Also da, das sind auch manchmal Themen, da kommt man von Anfang an gar nicht drauf, sondern im Doing merkt man dann, oh feier, wie lösen wir das jetzt?
Ja. Ich würde gerne noch so einen Punkt vielleicht zum Abschluss einmal ansprechen. Und zwar, du bist ja jetzt als Frau in der Führungsposition bei einem Bauträger, bei einem Projektentwickler, bei einem Investor und bist damit, muss man ja sagen, immer noch eher eine Ausnahme. Wie empfindest du das so in der Branche? Hast du das Gefühl, da ändert sich vielleicht gerade auch was? Ich meine, es ist ein Männerbusiness immer noch, aber wie ist da so deine Erfahrung?
Also ich muss sagen, ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Ich kann wirklich gar nichts Nachteiliges oder Negatives dazu sagen. Ich muss immer an den Spruch von meiner Mutter denken, die hat früher uns immer gesagt, die Welt ist hart, aber ungerecht. Und mit der Einstellung kommt man echt gut durch, weil da ist die Erwartungshaltung, dass alles gleich sein muss und alles gleich gerecht ist, nicht da. Ich bin der Meinung, egal ob Mann, Frau oder Sternchen, man überzeugt durch Leistung. Ich bin auch tatsächlich als Frau gegen eine Frauenquote. Aus meiner Erfahrung raus hat man dann eher gegen so Vorurteile anzukämpfen, die ist nur da, weil.
Okay.
Meine Lebenserfahrung ist eigentlich, dass sich die Chancen und die Optionen aufmachen, wenn entsprechende Leistung da ist. Und dann ist es ganz egal, ob man Mann, Frau oder Sternchen ist. Ich beobachte in unserer, ja, es ist so, also ich bin die einzige Frau da in diesem Führungsteam. Wir haben aber, also in der Geschäftsführung, wir haben aber tatsächlich gerade in unserem Unternehmen ganz wichtige Schlüsselpositionen und die sind alle mit Frauen besetzt. Ob es unsere Leiterin Personal ist, die Leiterin der Hausverwaltung und privaten Vermögensverwaltung ist eine Dame. Ich in der Geschäftsführung, also ich finde für unser Unternehmen ist das eine ziemlich gute Quote und die ist gewachsen. Also jede Einzelne auf der Position ist da, weil sie eben gut ist.
Mhm.
Und da hat es keiner Frauenquote bedurfte. Ist keiner Frauenquote.
Ja.
Ich muss sagen, dass, und so spiegeln mir das die Kollegen auch wieder, dass die Welt dann bunter wird, also mit Damen in Führungspositionen. Ich muss auch sagen, ich persönlich finde es befremdlich, wenn so eine Riege in der Geschäftsführung und dann stehen da nur Anzugträger. Dann denke ich immer, auch fehlt ein bisschen Farbe. Aber das muss, glaube ich, jedes Unternehmen für sich das entscheiden. Und ja, vielleicht war kein Leistungsträger als Frau dabei.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es gibt nochmal so unterschiedliche Themen. Ne? Einmal ist das so im Unternehmen und wie geht ein Unternehmen damit um? Was für eine Kultur herrscht da? Und das andere ist dann vielleicht nochmal so das ganz große gesellschaftliche Rad irgendwie gedreht. Also da wundere ich mich oft, dass ich, also wir machen das zu Hause alles sehr 50-50, ne? Mit Kindererziehung und Zeiten, wann kümmert sich wer? Und meine Frau geht auch Vollzeit arbeiten. Und ich wundere mich, wie oft ich doch der einzige Mann dann irgendwie bin, der vor der Schule steht oder der, keine Ahnung, zum Adventskaffee irgendwie helfen, solche Sachen. Und dann denke ich oft so, puh. Also irgendwie stimmt so dieser gesellschaftliche Rahmen an vielen Stellen halt nicht, ne? Dass ja, doch die Leute oft in so ein klassisches Bild irgendwie zurückfallen.
Ja, ich denke, das liegt oft daran, weil es immer noch so ist. Das ist tatsächlich so, dass die Bezahlung selbst bei gleicher Position bei Frauen geringer ist als beim Mann. Und in der Familie wird dann eben geguckt, wer bringt das Geld nach Hause? Und derjenige, der eben mehr nach Hause bringt, der geht dann arbeiten und der andere hat den größeren sozusagen Betreuungsanteil bei den Kindern. Das heißt, wir kommen erst dann dahin, wenn wir jetzt beim Thema Gerechtigkeit und Gleichheit sind, dass wir wirklich auf die Gehaltsstrukturen schauen müssen. Und es darf eben nicht sein, dass man nur, weil man eine Frau ist, bei gleicher Position, ja bis zu 30% weniger verdient.
Ja, ist schon Wahnsinn, ne? Also aber das wäre eher das, was man regeln muss, ne?
Vielleicht. Richtig, und nicht das muss man regeln und dann, meine ich, kommt das andere von ganz alleine. Was natürlich klar ist, dass eine Kinderbetreuung und oder egal was man im Background hat, es kann auch die Mutter oder der Vater sein, der zu pflegen ist. Sind gar nicht immer nur die Sachen. Weil man etwas außerhalb des Jobs im Privaten da organisieren muss und machen muss, dann geht das oft zulasten der Arbeitstätigkeit. Oder nicht, dass die Leute nicht ihren Job ordentlich machen, aber eine Karriere ist dann auf gewisse Art und Weise dann eben begrenzt. Es muss über die Bezahlung gehen und vom Grundsatz her bin ich der Meinung, dass wenn man Karriere machen möchte, bleibt etwas auf der Strecke. Ob das die Partnerschaft ist, ob das Kinder sind, Kinderbetreuung, die Kinder nur noch abends sieht, das ist einfach so. Es gibt, ich kenne es nicht, auch nicht in unserer Branche, ab einer gewissen Verantwortung bleibt was anderes auf der Strecke, Punkt. Das ist, man kann in einer Führungsposition nicht immer einen 9-to-5-Job machen. geht auch, aber nicht immer. Es gibt manchmal Situationen, und in unserer Branche geht es oft um siebenstellige Beträge. Das sind ja keine Kleinstbeträge. Das sind also wirklich immer richtige Beträge, die mit großen Konsequenzen belegt sind. Und da bedarf es eben, diese Sachverhalte aufzuarbeiten oder dann zu regeln, wenn sie eben anfallen. Und dann kann man nicht um 17 Uhr sagen oder um 16 Uhr und ich muss jetzt Kind. Also das ja, geht, das aber dann ist man eben im Berufsleben reglementiert.
Ja, es ist eben
zumindest für eine gewisse Lebensphase. Also das ist wohl so. Es bleibt irgendwas auf der Strecke. Es geht nicht alles.
Mhm. Ja, es ist eben oft dieser Zwiespalt, ne? In welcher Situation dann auch immer, wie du gesagt hast, es muss ja nicht immer nur in Anführungsstrichen das Kind sein, es gibt ja auch viele andere Richtig. Situationen und ich denke, je nachdem wie die persönlichen Erfahrungen da sind, du hast jetzt von dir recht positiv geschildert, beziehungsweise auch deinen Umgang einfach damit recht positiv und mit einer nüchtern Herangehensweise, dass du das gut einordnen konntest, aber ich denke, das geht einfach nicht allen so oder ja, dieses Herangehen zu finden, wie man mit solchen Situationen umgehen soll. Und ja, und genau für solche Herausforderungen gibt es ja auch Mentoring-Programme beispielsweise. Also wir von Jung unterstützen ganz aktiv das Mentoring-Programm Plan M für Planerinnen und ja, unterschiedliche Akteurinnen in der Immobilienbranche, sage ich mal ganz übergeordnet. Und um da auch einfach mal einen Rat an die Hand zu bekommen. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich, was wir da für Geschichten erleben, für Bedürfnisse. Es sind nicht immer große Probleme, aber einfach mal so einen Rat zu bekommen, so habe ich das gehandhabt damals bei mir. Und ich glaube, sowas hilft einfach auch schon, vieles zu verändern, um da so ein gewisses Selbstbewusstsein zu stärken.
Ja, das finde ich gut, das hört sich super an. Ja. Also vom Grundsatz her ist es wirklich so, es ist eine Doppelbelastung. Mhm. Es ist eine Doppelbelastung und es gibt eben Menschen, die kommen besser damit klar und andere weniger. Das ist ganz entscheidend, zum Beispiel hat man selbst Familie noch am Ort, die vielleicht auch mal einspringen.
Ja.
Also ich für meinen Teil, ich hatte das. Das wäre sonst auch nicht gegangen, weil die Kinder sind natürlich keine Maschinen. Die sind krank, die Kita fällt aus, irgendwas, dann ist man natürlich auch sozusagen in Not, tatsächlich in Not. Und muss allem gerecht werden und wird nicht allem gerecht. Das heißt, das Setting, was man privat hat, ist natürlich auch ganz entscheidend und elementar. Ich kann sagen, ich habe das gehabt, deswegen habe ich vielleicht auch so meinen Weg machen können. Mhm. Aber ganz klar ist auch, dass ich auch vieles nicht mitbekommen habe von meinen Kindern. Das ist einfach so. Mhm. Heute sind die alle groß, gehen ihren Weg und finden das toll und, glaube ich, sind ein Stück auch stolz und sagen, hier, die Mama macht das und das. Also muss jeder für sich selber wählen und entscheiden. Da gibt es Ich glaube, das kann man auch nicht vorgeben. Das ist individuell zu wählen.
Ja, das stimmt. Ja. Schönes Schlusswort eigentlich, oder?
Finde ich auch. Also ich kann an der Stelle nur noch ergänzen, du bist natürlich herzlich eingeladen, auch als Mentorin zu Plan M.
Oh ja.
Die Bewerbungsfristen starten bald.
Okay, das finde ich wirklich gut, ja.
Sehr gerne. Und auch an unsere Zuhörerinnen nochmal da ganz speziell die Bitte, bewerbt euch gerne, sowohl als Mentorin als auch Mentee. Ihr seid herzlich eingeladen. Und ich würde sagen, ja, Markus, hast du noch was zu ergänzen?
Jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Da würde ich sagen, Erika, vielen Dank, dass du da warst, für die offenen Worte, für deine Zeit. Und genau, jetzt sind wir raus. Genau.
Ja, ich darf mich auch bedanken, hat wirklich großen Spaß gemacht. Danke Markus, danke Anna.
Vielen Dank.
Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns zu dieser Folge von Sphärum Talk etwas sagen möchten, Lob, Kritik oder einfach Ihre Gedanken, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder vielleicht einen Gast, die oder den, die Immobilienwelt da draußen unbedingt mal hören sollte, dann können Sie uns schreiben. Am besten direkt an talk@rotonda.de oder talk@jung.de.